Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer neuen Folge Deine Gesundheit, dem Podcast des Klinikums Esslingen. Mein Name ist Anja Dietze, ich bin Unternehmenssprecherin am Klinikum Esslingen und heute beschäftigen wir uns mit dem Herz. Und dazu freue ich mich ganz besonders, dass der Chefarzt unserer Klinik für Kardiologie, Angiologie und Pneumologie, Herr Professor Dr. Tilman Dahme, zum Gespräch bei mir ist. Hallo Herr Dahme.
Hallo.
Wunderbar. Ja, das Herz ist ja schon was sehr Zentrales im Körper. Andere Organe auch. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich viel drüber diskutieren, welches das Wichtigste ist. Das Gehirn ist auch nicht ganz zu unterschätzen. Aber Sie haben sich für das Herz entschieden, zumindest beruflicherseits. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Warum denn das Herz?
Ja, warum das Herz? Sie haben es schon richtig gesagt. Das Herz ist lebensnotwendig. Ohne geht's nicht. Wenn das Herz betroffen ist, es reden wir oft über Notfälle und das, was mich schon immer fasziniert hat. Also so in der Anfangsphase, Herzinfarkt, da ist richtig was los. Und wenn man das dann im Katheterlabor wieder reparieren kann, das fand ich eine tolle Sache. Das war das, was mich so zur Kardiologie gebracht hat.
Und zur Medizin überhaupt? Wollten Sie das schon immer machen oder?
Tatsächlich auch nicht. Ich hatte mich in der Schulzeit eigentlich eher für Physik und Technik interessiert, fand aber dann so nach dem Abitur, dass ich mir gedacht habe, eigentlich hätte ich gerne einen Beruf, wo ich viel mit Menschen zu tun habe. Und das hat man in der Medizin ganz ohne Frage.
Ja, auf jeden Fall. Und ein bisschen technisch ist es ja auch in der Medizin immer wieder.
Absolut.
Von dem her passt es ja dann doch wieder und schließen Absolut. Sich oder gerade, verbinden sich ihre Interessen.
Gerade das Herz ist tatsächlich, geht es oft um Mechanik, geht es oft um Elektrik. Also das ist in der Tat was, jetzt wenn wir heute über Herzrhythmusstörungen dann auch reden, das ist in der Tat ja die Elektrik des Herzens.
Genau.
Und insofern schließt sich da ein bisschen wieder der Kreis.
Wunderbar. So können Sie dann die Technik und die Medizin gut verbinden. Wunderbar. Sie haben schon gerade gesagt, heute wollen wir, weil es gäbe natürlich ganz viel, was wir über das Herz erzählen könnten und viele Erkrankungen oder Dinge, die nicht so gut funktionieren und um die man sich kardiologisch kümmert. Machen wir vielleicht dann auch noch irgendwann später, aber heute haben wir uns entschieden, uns mal dem Vorhofflimmern zu widmen. Ja. Vorhofflimmern, das hört man immer wieder oder liest immer wieder so davon und können Sie ein bisschen beschreiben, was ist es denn eigentlich? Was spürt man denn da so, wenn man das hat?
Ja, das sind ja schon gleich mehrere Fragen. Also Vorhofflimmern ist zunächst mal die häufigste Rhythmusstörung überhaupt, die häufigste anhaltende Rhythmusstörung. Betrifft unheimlich viele Menschen. Man geht von 1-2% der Bevölkerung aus, die davon darunter leiden. Es sind in Deutschland knapp 2 Millionen Patienten, die dadurch zustande kommen. Und insofern, es ist kein kleines, sondern es ist ein riesengroßes Problem. Was passiert bei Vorhofflimmern? Bei Vorhofflimmern sind die Herzmuskelzellen des Vorhofes nicht mehr miteinander synchronisiert, nicht mehr koordiniert. Der normale Taktgeber, der Sinusknoten, gibt nicht mehr den Herzrhythmus vor, sondern die Herzzellen im Vorhof flimmern und geben ständig Erregung weiter. Und auf die Art und Weise ist der Herzschlag dann unregelmäßig und in der Regel auch sehr schnell.
Und das spürt man dann auch? Also merkt man das, dass man plötzlich irgendwie Herzrasen hat oder?
Das kann sein. Das ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Symptomatik von Vorhofflimmern unheimlich divergent sein kann. Es gibt Patienten, die spüren ihr Herzrasen. Es gibt Patienten, die spüren jeden einzelnen Herzschlag. Die wachen nachts auf, weil das Herz auf einmal unregelmäßig schlägt. Es gibt aber auch Menschen, die spüren es gar nicht. Es gibt Menschen, die spüren das Vorhofflimmern nicht, aber die Folgen des Vorhofflimmerns, nämlich zum Beispiel die Herzinsuffizienz, die Herzschwäche, die daraus entstehen kann. Und ganz dramatisch ist natürlich, dass Vorhofflimmern auch über die Entstehung von Blutgerinnseln im Vorhof zu einem Schlaganfall führen kann. Und leider gibt es immer wieder auch Patienten, bei denen das erste Symptom des Vorhofflimmerns ein Schlaganfall ist.
Das ist ja spannend, die Zusammenhänge dann immer nochmal. Wenn man jetzt das Gefühl hat, irgendwas rumpelt bei mir nicht regelmäßig, kann das auch mal was anderes sein oder ist das sofort, oh, Gefahr, Vorhofflimmern?
Nein, es gibt auch andere Herzrhythmusstörungen, zum Beispiel Extrasystolen, Extraschläge, die auftreten, die sind meist im Vergleich zum Vorhofflimmern harmlos. Nicht immer, gibt auch Varianten, die durchaus wieder zu einer Herzschwäche führen können. Aber grundsätzlich sind die weniger maligne als das Vorhofflimmern einzuschätzen. Also nein, man kann vom Gefühl her nicht sicher sagen, ob es Vorhofflimmern ist. Im Endeffekt, wenn man einen unregelmäßigen Puls spürt, direkt spürt oder beim Pulsfühlen einen unregelmäßigen Puls wahrnimmt oder auch Blutdruck misst und das Blutdruckmessgerät sagt einem Herzrhythmusstörung, Arrhythmie, dann ist das was, was man immer abklären sollte. Denn was man machen muss, ist, man muss ein EKG schreiben. Nur im EKG kann Vorhofflimmern diagnostiziert werden.
Mhm. Und Sie hatten gesagt, ja, das führt dann zur Herzschwäche. Das kommt dadurch, dass das dann viel zu viel schlägt. Also das ermüdet dann? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Im Endeffekt ja. Es ist tatsächlich so, dass hauptsächlich über den zu schnellen Herzschlag, über die zu schnelle Herzfrequenz, es dann mittelfristig zu Herzschwäche bei Patienten kommen kann. Manchmal auch kurzfristig, sehr schnell, aber in der Regel eher über einen längeren Zeitraum. Sodass es eben eine typische Folgeerkrankung des Vorhofflimmerns ist, dass eine Herzschwäche entsteht, muss aber umgekehrt nicht bei jedem Patienten entstehen. Hm. Auch das ist wieder schwer vorhersagbar, bei wem das passiert.
Und weiß man, warum das passiert? Also gibt es da Ursachen, wie es zum Vorhofflimmern kommt?
Ja.
Aha, okay.
Also es gibt verschiedene Risikofaktoren für Vorhofflimmern.
Ja.
Es gibt auch Auslösefaktoren, also wenn man eigentlich kein Vorhofflimmern hat, gibt es eine Sonderform, die nennt sich Holiday Heart Syndrom. Wenn man mal einen über den Durst getrunken hat, ein kleines Gelage, dann kann es passieren, dass man am nächsten Morgen mit Vorhofflimmern wach wird. Das ist aber nicht im Sinne des klassischen Vorhofflimmerns zu sehen. Das ist etwas, was direkt auf so einen Alkoholexzess zurückzuführen ist und dann in der Regel auch wieder verschwindet, wenn man
Abstinent wird,
genau. Nein, ansonsten ist es wiederum so, da wird es manchmal auch schwierig. Herzschwäche kann wiederum eine Ursache von Vorhofflimmern sein. Und da wird es schon schwierig, weil Ursache und Wirkung, da ist manchmal schwer zu sagen, was war Henne, was ist Ei. Es gibt andere Dinge, die koronare Herzkrankheit scheint auch, ist zumindest mit Vorhofflimmern assoziiert, scheint das Ganze zu begünstigen. Und dann kommt nochmal dazu, dass der typische Auslösemechanismus des Vorhofflimmerns sind meistens Störsignale aus den Lungenvenen. Mhm. Die können schon früh auch auftreten. Warum die auftreten, das muss man ehrlich sagen, wissen wir noch nicht so ganz genau. Es sind Herzmuskelzellen, die irgendwann in der Entwicklung, also in der Embryonalentwicklung, in die Lungenvenen einwandern, dort sitzen und dort Herzrhythmusstörungen oder Störsignale, wie gesagt, auslösen können. Und wenn diese Störsignale dann den Vorhof erreichen, lösen die häufig Vorhofflimmern aus.
Sehr spannend, okay. Und gibt es so eine Tendenz? Ist es eher ein Geschlechter unterschiedlich? Haben das mehr Männer, mehr Frauen oder ist das gar nicht? Hat es damit gar nichts zu tun?
Nicht direkt. Das ist ist vor allen Dingen sehr stark altersabhängige Erkrankung. Mhm. Also mit zunehmendem Alter nimmt die Inzidenz und Prävalenz immer mehr zu. Da bei uns Frauen älter werden als Männer, gibt es tatsächlich dann im Alter auch mehr Frauen mit Vorhofflimmern als Männer. Aber prinzipiell sind beide Geschlechter betroffen.
Okay. Und hat das auch noch was mit Bluthochdruck zu tun oder ist das jetzt wieder damit gar nicht verbunden?
Auch Bluthochdruck ist wiederum ein Risikofaktor für die Entstehung von Vorhofflimmern.
Also ist es schon auch wichtig, dass man den Blutdruck gut im Griff hat.
Unbedingt.
Um nicht zu dieser Schwäche zu kommen und
unbedingt.
Zu dem Vorhof. Okay. Alles klar. Jetzt gehen wir mal davon aus, jemand ist betroffen von Vorhofflimmern und hat es auch diagnostiziert bekommen von einem kardiologischen Facharzt, Fachärztin. Was kann man denn dann tun?
Also das allererste, was man immer tun muss, ist, sich um das Schlaganfallrisiko zu kümmern. Das heißt, das Schlaganfallrisiko muss im Endeffekt einmal bestimmt werden. Dazu gibt es ein Score-System, das man anwenden kann. Über dieses System kann man feststellen, wie hoch das Risiko ist. Und bei den allermeisten Patienten wird allerdings dabei rauskommen, dass das Risiko zu hoch ist, um nichts zu tun. Mhm. Und man wird eine Antikoagulation, eine Blutgerinnungshemmung, manchmal auch Blutverdünnung genannt, einsetzen müssen. Mhm. Also man muss im Endeffekt eine Tablette nehmen und damit die Gerinnung so hemmen, dass im Vorhof keine Blutgerinnsel entstehen können, die dann später einen Schlaganfall verursachen könnten.
Mhm. Und jetzt weiß ich, dass Sie eine ganz, ganz neue Methode hier am Klinikum eingeführt haben. Sie sind seit April bei uns am Haus als Chefarzt und haben jetzt schon ganz viel Innovatives mitgebracht und auch für die Behandlung des Vorhofflimmerns eine ganz neue Methode eingeführt. Und vielleicht können Sie uns dazu noch ein bisschen erzählen.
Absolut. Also neue Methode ist die Pulse Field Ablation. Mhm. Könnte auf Deutsch Pulsfeldablation wahrscheinlich auch sagen. Unterscheidet sich von den althergebrachten Behandlungsmethoden, Ablationsmethoden für Vorhofflimmern. Vielleicht ganz kurz nochmal vorneweg, Ablation von Vorhofflimmern, muss man sich erstmal fragen, was macht man da überhaupt? Ich habe gerade gesagt, es entsteht meistens in den Lungenvenen durch Störsignale. Und es ist tatsächlich so, dass man gefunden hat, wenn man die Lungenvenen elektrisch vom Vorhof isoliert, also elektrisch abtrennt, dann, sage ich immer, sind die Störsignale in der Lungenvene eingesperrt. Dann können die nicht mehr da raus, die können den Vorhof nicht mehr durcheinander bringen. Und das ist im Prinzip das, deren Status, den man herstellen muss, dass diese Störsignale aus der Lungenvene nicht mehr raus können. Das macht man, indem man eine Narbe um die Lungenvenen herum induziert am Vorhof. Und diese Narbe bringt man althergebracht durch thermische Verfahren dorthin.
Also man erhitzt.
Durch Hitze, durch Radiofrequenzstrom erhitzt man das Gewebe oder durch einen Kälteballon erfriert man das Gewebe. Man kühlt es auf so tiefe Temperaturen ab, dass es eine Erfrierungsnarbe gibt. Und dieses neue Verfahren ist jetzt so, dass es ein sogenanntes nicht-thermisches Verfahren ist. Es kommt also nicht mehr zu einer Erhitzung und auch nicht mehr zu einer Abkühlung des Gewebes, sondern das Gewebe wird durch kurze Strompulse im Millisekundenbereich so verändert, dass nur in Herzmuskelzellen kleine Löcher in die Zellen, in die Zellmembran Löcher gerissen werden. Und diese Löcher dazu führen, dass dann diese Herzmuskelzellen absterben und sich dort eine Narbe bildet. Das Spannende und das Wichtige ist, es ist wie gesagt nicht thermisch, also es kommt nicht mehr zu einer Erhitzung und es ist relativ gewebespezifisch. Also Herzmuskelzellen sind sehr viel sensibler für dieses Verfahren als beispielsweise Nervenzellen. Und so wie man diese Methode anwendet, bleiben Nervenzellen, werden geschont, Herzmuskelzellen sterben ab, Gefäßzellen werden geschont, Speiseröhrenzellen werden geschont und auf die Art und Weise sind viele der alten Komplikationen gar nicht mehr möglich hiermit.
Das ja, hört sich ja geradezu genial an.
Würde ich tatsächlich bestätigen, ja.
Ja, okay. Wie kommen Sie zu diesen Zellen? Über welchen Weg finden Sie die?
Das ist eine sehr gute Frage. Wir gehen natürlich ehrlicherweise nicht auf zelluläre Ebene, sondern wir arbeiten am Herzen. Es wird ein Katheter in den linken Vorhof eingebracht. Das ist das Gleiche wie bei den klassischen Ablationsverfahren. Und dieser Katheter hat 5 Ärmchen an seiner Oberfläche oder beziehungsweise genau genommen kann er in 2 verschiedene Konfigurationen gebracht werden. In so eine Art Korbkonfiguration, wird auch Basket genannt, und in eine zweite mit so 5 Ärmchen nennt sich Flower-Konfiguration, also Blume. Sieht tatsächlich so ein bisschen, wenn man sich's anschaut, wie eine Blume aus. Und an diesen Ärmchen beziehungsweise an diesem Körbchen sind dann jeweils 4 Elektroden und zwischen diesen Elektroden fließt dann dieser ganz kurzzeitige Strom. Und dort, wo es Kontakt von diesen Elektroden mit dem Herzmuskelgewebe gibt, dort sterben die Herzmuskelzellen dann ab.
Ist das jetzt eine Methode, die noch schonender ist für die Patientinnen und Patienten?
Tatsächlich ist sie das. Also zum einen, weil, wie gesagt, die Komplikationen, wie zum Beispiel die Speiseröhrenverletzung, die mit den thermischen Verfahren auftreten konnte, zwar sehr selten, aber wenn sie auftritt, sehr dramatisch, auch mit einer hohen Risiko für Mortalität behaftet, das überhaupt nicht mehr auftreten kann. Ein anderes Risiko war früher, dass wenn man mit den thermischen Verfahren unbeabsichtigt, aber zu weit in die Lungenvene hineingeraten ist, was man nicht immer sofort erkennen kann, dann konnte es Lungenvenenstenosen geben, also Verengungen der Lungenvenen. Das kann auch mit dem neuen Verfahren nicht mehr auftreten. Und eine weitere mögliche Komplikation waren Schädigungen des Zwerchfellnerven, des sogenannten Phrenikusnerven, vor allen Dingen mit dem Kälteballon, die darunter auftreten konnten. Und auch das tritt mit der neuen Methode nicht auf, weil, wie gesagt, eine so relative Gewebespezifität besteht, dass die Nervenzellen des Zwerchfellnerven überhaupt nicht beeinträchtigt werden. Und dazu kommt, dass es ein unglaublich schnelles Verfahren ist. Dann gibt nur, wie gesagt, diese Millisekundenpulse ab. Das sind immer Trains von 5 solcher Millisekundenimpulse. Das dauert also insgesamt wenige Sekunden. Und das Ganze wird an jeder Vene, normalerweise haben wir 4 Stück, 8-mal abgegeben, macht also 32 Applikationen über wenige Sekunden. Es ist tatsächlich ein Eingriff, der in einer halben Stunde ungefähr schon wieder zu Ende sein kann.
Das ist ja toll, auch gerade, weil Sie ja gesagt haben, die Gefahr nimmt zu mit dem Alter, wenn man Vorhofflimmern hat.
Richtig.
Und je kürzer und je schonender, je besser auch für manchmal auch multimorbide Patientinnen und Patienten.
Völlig korrekt. Das war ein großes Problem, dass die Vorhofflimmerablation zwar seit mittlerweile, seit über 20 Jahren existiert, aber lange Zeit es so war, dass die Patienten, die es am meisten betroffen hat, nämlich sehr alte Patienten, eigentlich weitgehend außen vor waren. Mhm. Mit der klassischen Radiofrequenzablation, also der Hitzeablation, gab es eine Studie, bei der man sogar einen Nachteil für Patienten über 75 herauslesen konnte, also dass die keinen Vorteil, wahrscheinlich sogar einen Nachteil durch die Ablation hatten. Mit dem Kälteballon konnten wir mal zeigen, dass das wohl nicht so zu sein scheint. Aber ich glaube, dass dieses neue Verfahren gerade für auch sehr alte Patienten eine echte Chance darstellt, weil man eben auch bei Patienten, die multimorbide sind, diese Methode viel sicherer anwenden kann als die bisher angewandten Methoden.
Das ist ja echt eine tolle Sache. Also toll, dass es die Methode gibt erstmal natürlich für die Menschen, die betroffen sind. Und ganz toll, dass wir das natürlich auch hier anbieten können.
Unbedingt.
Weil das ja dann, so wie es sich anhört, wirklich viele Menschen davon profitieren können.
Ja. Ich glaube, das Besondere ist, dass wir tatsächlich jetzt hier auch im Stuttgarter Raum die Ersten sind, die das haben. Da muss man schon relativ weit fahren, um zum nächsten Zentrum zu kommen. Mhm. Uniklinik Tübingen macht es schon seit etwas längerer Zeit, aber ansonsten sind wir hier im Umkreis das erste Zentrum,
Super. Das
diese Methode anbieten kann.
Vielleicht nochmal zu dem Thema Zentrum. Viele Erkrankungen werden ja in Zentrumsstrukturen behandelt.
Ja.
Und jetzt sind wir da auch ganz vorne dran mit einem Vorhofflimmerzentrum. Vielleicht können Sie da auch noch mal ein bisschen die Vorteile oder aus Ihrer Sicht noch mal sagen, was für den Patienten da sinnvoll wichtig dran ist.
Ja, haben Sie völlig recht. Es ist der Trend geht dahin zu sagen, nicht jeder soll alles behandeln, sondern es soll eine Zentrenbildung geben. Zentren sollen sich auf bestimmte Erkrankungen fokussieren, spezialisieren und dann vor allen Dingen die Strukturen schaffen, dass diese Erkrankungen sehr systematisch und nach Algorithmen und mit sehr hoher Qualität behandelt werden können. Im onkologischen Bereich hat es schon sehr früh angefangen, aber in der Kardiologie ist es mittlerweile auch üblich für verschiedene Dinge. Und so hat sich in der Tat relativ kurzer Zeit, vor einigen Jahren, die Idee des Vorhofflimmerzentrums in der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie aufgetan. Mhm. Und diese Vorhofflimmerzentren gibt es mittlerweile. Dafür gibt es Kriterien, die erfüllt sein müssen. Man muss zum Beispiel mindestens 2 zertifizierte Elektrophysiologen in einem solchen Zentrum haben, die also qualifiziert sind, solche Eingriffe durchzuführen. Mhm. Man muss auch selbst als Zentrum schon qualifiziert sein, um solche Elektrophysiologen auszubilden. Also man muss auch diese Fähigkeit haben und man muss mindestens 75 Vorhofflimmerablationen im Jahr durchführen, was nicht jede Klinik, die Vorhofflimmerablationen durchführt, erreicht. Mhm. Und wenn man diese Kriterien erfüllt, wird man von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie zertifiziert. Und auch da freue ich mich, dass wir mit dem Klinikum Esslingen im September als Vorhofflimmerzentrum tatsächlich auch wieder als erstes im Stuttgarter Raum zertifiziert worden sind und jetzt damit auch mit Zertifikat diese Therapie auf höchstem Niveau anbieten können.
Ja, toll. Herzlichen Glückwunsch an
Dankeschön.
Sie und Ihr Team natürlich. Und wenn Sie die Kriterien so beschreiben, dann können wir ja jetzt davon ausgehen und wissen, zertifiziert, dass wir die alle erfüllen. Ich glaube, Sie haben ja auch mal erzählt, dass wir sogar über mehr ausgebildete Elektrophysiologen wie benötigt sozusagen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass wir diese Kriterien alle sogar deutlich übererfüllen. Also wir haben nicht nur 2, sondern 3 zertifizierte Elektrophysiologen bei uns am Zentrum. Und die Zahlen, die Ablationszahlen, da liegen wir bei etwa 200. Also die 75 sind jetzt nicht für uns knapp erreicht, sondern da liegen wir deutlich drüber.
Was ja auch für eine hohe Qualität und auch Expertise und Erfahrung und damit natürlich auch Sicherheit für die betroffenen Patientinnen und Patienten führt. Und das ist ja auch ein großes Thema in der Gesundheitspolitik im Moment.
Absolut.
Zu schauen, welche Klinik soll noch welche Therapie anbieten können. Und da geht es ja immer auch um Zahlen, um Mindestmengen, ja, und um Erfahrung.
Richtig.
Und da können wir jetzt, glaube ich, ohne zu übertreiben, selbstbewusst Ihrem Team und Ihnen das attestieren, dass da eine ganz hohe Qualität und hohe Sicherheit besteht durch eine hohe Erfahrung einfach auch.
Das kann ich so unterschreiben.
Wunderbar, das ist ja toll. Also gute Nachrichten für alle Betroffenen von Vorhofflimmer. Wenn man da jetzt das Gefühl hat, ich habe da irgendwie was oder bei mir pocht's nicht so ganz ruhig, was ist mein allererster Weg? Wie komme ich dann zu Ihnen?
Naja, der normale Weg wäre, wenn man das Gefühl hat, dass irgendwas mit dem Herzrhythmus nicht stimmt, normalerweise der Weg zum Hausarzt. Mhm. Der Hausarzt schreibt ein EKG. Das Problem am Vorhofflimmern ist, es tritt oft anfallsweise auf. Das heißt, wenn man das erste EKG schreibt, ist meistens nichts drauf. Muss man auch mal ein EKG schreiben. Auch mal ein Langzeit-EKG über 24 Stunden. Was immer mehr zunimmt, immer mehr Menschen haben ja heute Smartphones und auch Smartwatches. Mhm. Wearables werden die ja manchmal auch zusammengefasst. Ja. Ganz spannend ist zu dem Thema, dass tatsächlich über die Smartwatches, die mittlerweile ja sogar in der Lage sind, ein EKG abzuleiten, sind sogar die europäischen Vorhofflimmer-Leitlinien geändert worden. Man hat nämlich das ehemals Dreikanal-EKG in ein Einkanal-EKG geändert, weil bis vorletztes Jahr durfte Vorhofflimmer nicht anhand einer Smartwatch diagnostiziert werden. Genau wegen der Smartwatch ist das geändert worden, weil es auch geht mit guter Qualität. Also man kann heute über eine Smartwatch Vorhofflimmern diagnostizieren und im Endeffekt, wenn man so eine Smartwatch hat und hat eine Rhythmusstörung bei sich selbst festgestellt, kann man die auf dem EKG ausdrucken, kann sie mit zum Arzt bringen und dann kann der Arzt anhand des Ausdrucks feststellen, ob das Vorhofflimmern ist oder nicht.
Okay, sehr cool. Also meine Uhr piept dann und sagt, Anja, du hast Vorhofflimmern, geh mal zum Herrn Dahme, lass mal gucken. Okay, sehr cool. Also gut, ich habe die noch nicht, die Uhr, ich bin noch ganz altertümlich unterwegs. Okay, ich vertraue noch auf meine persönlichen Wahrnehmungen, aber vielleicht ist das die Zukunft tatsächlich. Ja.
Ansonsten ist zwischen Hausarzt und natürlich die Möglichkeit zum Kardiologen und natürlich haben wir auch die Möglichkeit, dass man sich bei uns vorstellen kann, insbesondere über die Notaufnahme, wenn es notfallmäßig passiert, weil mitunter, ich habe gesagt, das kann auch zu akuter Herzschwäche führen. Es gibt auch Patienten, die sich akut schlecht fühlen. Man kann auch sogar eine Synkope erleiden, also einen kurzzeitigen Bewusstseinsverlust im Rahmen dieses Vorhofflimmerns. Mhm. Und wenn so ein Notfall auftritt, dann ist das eben jetzt auch anders als früher mit dieser neuen Methode, die so schnell funktioniert. Versuchen wir jetzt nicht mehr das Ganze, diese Ablation zu schieben und zu sagen, wir nehmen den Patienten auf, stabilisieren ihn, schicken ihn nach Hause und machen dann einen Termin zur Vorhofflimmerbehandlung mit Ablation, sondern versuchen die Ablation auch im Zweifelsfall sofort durchzuführen. Also will sagen, im selben stationären Aufenthalt am nächsten oder übernächsten Tag nach der Aufnahme.
Ja, das ist ja toll. Und vielleicht noch eine Frage, wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich habe sowas und habe jetzt auch noch keine Watch oder ich habe eine, ist dann Eile geboten? Also würden Sie schon sagen, lieber mal schneller zum Arzt und nicht das so lange warten?
Also das Hauptargument für die Schnelligkeit ist, wenn man Vorhofflimmern hat, sollte man es schon schnell diagnostizieren, weil das die Uhr tickt, was das Schlaganfallrisiko angeht. Das ist eigentlich der entscheidende Punkt. Wenn eine Herzschwäche darunter auftritt, dann drängt es natürlich auch. Aber das wird man dann ohnehin tun, wenn man keine Luft mehr bekommt und das Gefühl hat, nicht mehr leistungsfähig zu sein, wird man in der Regel nicht abwarten. Das Schlaganfallrisiko hat, wie gesagt, das Problem, was es mit sich bringt, dass die Patienten unter dem Vorhofflimmern im Zweifelsfall wenig leiden, wenig spüren. Aber das Schlaganfallrisiko ist nicht abhängig von Symptomatik, sondern ein asymptomatisches Vorhofflimmern hat ein genauso hohes Schlaganfallrisiko wie ein symptomatisches.
Okay, das war jetzt nochmal ein sehr wichtiger Hinweis. Ja, sehr, sehr spannend. Vielen, vielen Dank. Ich glaube, wir alle haben jetzt nochmal viel gelernt über das Vorhofflimmern und vor allem die gute Nachricht, es gibt tolle, neue, sehr schonende Methoden, um da Abhilfe zu schaffen. Und ja, toll, dass es das bei uns am Haus auch gibt.
Finde ich auch.
Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Gespräch, Herr Dahme.
Ich bedanke mich.
Das war Deine Gesundheit, der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.